Die deutschen Autobauer haben einen Weltruf. BMW, Mercedes oder Porsche sind Statussymbole für Käufer mit dem nötigen Kleingeld. Aber die goldenen Zeiten scheinen vorbei. Porsche hat gestern das erste Halbjahr bilanziert. Der Überschuss ist drastisch zurückgegangen, besonders das zweite Quartal war schwach. Das Handelsblatt berichtet von einem Gewinneinbruch von über 70%. Wo steht die deutsche Automobilindustrie? Das besprechen wir mit dem Präsidenten des AVD, Automobilclub von Deutschland, Lutz Leif Linden. Herr Linden, herzlich willkommen.
Ja, guten Tag, Herr Gollmann, grüße Sie.
Bei Porsche war insbesondere das zweite Quartal besonders schwach, rund 90% Gewinneinbruch. Waren Sie überrascht von den Zahlen?
Nicht wirklich, weil sich Porsche in einem Umbruch befindet. Zum einen ist man vielleicht etwas zu schnell in die Elektromobilität gestartet, was aktuell nicht so erfolgreich ist. Zum anderen ist natürlich das Thema Zölle in Amerika, China-Vertriebseinbruch, das ist natürlich das und auch Abbau von Arbeitsplätzen. Das sind sicherlich erstmal Zwischenstationen, bis, ich sage mal, Porsche wieder positivere Zahlen vermitteln wird.
Da haben Sie ja gleich den Gelehrtenstreit rund um die E-Mobilität angesprochen. Also die einen sagen, die deutschen Autobauer haben zu spät und zu unentschlossen auf das E-Auto gesetzt. Und die anderen sagen, Moment mal, die Deutschen sind Verbrenner-Champions. Darauf muss man sich auch konzentrieren. Was sagen Sie dazu?
Um es mal ganz klar zu sagen, die E-Mobilität wird die Verbrennermobilität oder das Verbrennerantriebskonzept nicht von heute auf morgen komplett ablösen können. Das ist einfach Fakt. Und wenn wir nur den deutschen Markt betrachten, wir haben in Deutschland 48 Millionen zugelassene Fahrzeuge, von denen etwa 2,5 Millionen elektrisch oder teilelektrisch sind. Das heißt, wir haben da noch 45, 46 Millionen Verbrenner fahren. Das würden wir nicht von heute auf morgen ersetzen können durch E-Fahrzeuge. In Deutschland werden 3 Millionen Fahrzeuge maximal pro Jahr verkauft. Davon sind aktuell 20-25% elektrisch oder teilelektrisch. Das heißt, wir sind da noch weit weg davon, ein Replacement innerhalb kürzester Zeit hinzubekommen. Das heißt, wir bräuchten mal, selbst wenn wir alle 3 Millionen Fahrzeuge voll elektrisch liefern würden, 16-17 Jahre rein rechnerisch, bis wir das alles ersetzt hätten. Es fehlt aber auch die Infrastruktur. Sie sagten, Deutschland, die Automobilindustrie ist Verbrenner-Champion, definitiv. Da würde ich sagen, sind wir eindeutig die Nummer eins auf der Welt. Aber die Leute fragen diese Fahrzeuge auch noch nach und sehr stark auch nach, weil zum einen die Infrastruktur fehlt, weil sie zum einen unsicher sind, was Reichweiten sind, zum anderen, weil es vielleicht nicht zu ihrem Bewegungsprofil so gut passt, es ist sehr unterschiedlich und auch vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung haben, um, ich sage mal, im höherpreisigen Segment, und da sind europäische E-Fahrzeuge aktuell, wenn man die Chinesen außer Acht lässt, und von denen sind nicht sehr viele in Deutschland gerade erfolgreich unterwegs im Markt, muss man sagen, dass diese Preise 50, 60, 70.000 Euro, wer kann das so locker bezahlen? Auch deswegen sind die Leute da sicherlich zurückhaltend.
Der Verkauf von E-Autos in Deutschland hat sich wieder erholt. Allerdings kaufen vor allem Firmen und Privatleute entscheiden sich weiter für den Verbrenner. Was soll man da jetzt machen? Also noch mehr Druck durch die Politik aufbauen?
Druck von der Politik ist für mich gerade im Wirtschaftsthema, also Planwirtschaft. Und ich glaube, da haben wir oft genug gesehen an Beispielen aus anderen Ländern, dass Planwirtschaft nicht funktioniert. Sei es die DDR, sei es Russland, sei es Kuba. Es funktioniert nicht. Ja? Wenn man Anreize bietet, manipuliert man natürlich auch ein bisschen den Markt. Und Sie hatten ja gerade angesprochen, dass E-Autos, Hybride oder vollelektrische, vor allen Dingen gerade bei Firmen aktuell wieder an Fahrt aufnehmen, aber nicht im privaten Bereich, natürlich. Weil Firmenfahrzeuge, dort gibt es Incentives, die deutsche Regierung anbietet, sprich Privatanteilversteuerung von 0,25 für vollelektrische oder 0,5% für Hybride gegenüber den 1% normal. Und das macht natürlich pro Monat eine ganze, ganze Menge aus für den, ich sage mal, Nutzer eines Geschäftsfahrzeuges im Privaten. Und der kann sich dann wirklich durchaus das natürlich dann eher schönrechnen und sagt, ja, dann fahre ich in einem schönen, großen Hybrid- oder elektrischen Fahrzeug durch die Gegend, was aber ja eigentlich sein Unternehmen, bei dem er beschäftigt ist, bezahlt. Beim Privaten sieht es ein bisschen anders aus. Ich sagte schon mal, der Durchschnittspreis, den ein Privatkunde für sein Fahrzeug aufwendet, ist bedeutend geringer, als anscheinend einige Politiker glauben. Das liegt nämlich nicht bei 50.000 oder 60.000 Euro, sondern mal gerade über 40.000 Euro. Es lag vor Covid sogar knapp über 30.000 Euro. Das muss man auch mal ganz klar ansprechen. Und da ist natürlich das Angebot von Elektrofahrzeugen oder Hybriden im Augenblick sehr, sehr gering noch.
Das ist ja ein spannender Punkt. Man kann das ja auch unter dem sozialen Aspekt diskutieren. Warum sollten wir eigentlich mit Steuergeld teure Elektroautos für Besserverdiener subventionieren, auch noch über die Kfz-Steuer subventionieren, wohingegen die Menschen, die nicht so viel Geld haben, sich einen günstigen Verbrenner kaufen müssen? Eigentlich ist es ja das Gegenteil von Sozialpolitik.
Herr Golme, das ist genau der Punkt. Also es wird ja auch versucht, Mobilität bewusst künstlich zu verteuern, also sprich Individualmobilität. Wir haben leider nicht das Angebot, zumindest in Deutschland, was einen vernünftigen ÖPNV betrifft. Vielleicht in der Großstadt Berlin, das mag sein, aber schon bei uns hier in Frankfurt, wenn Sie sehen, wie viele Menschen jeden Tag in diese Stadt pendeln, die wirklich auf den Pkw angewiesen sind, weil die Bahn entweder nicht fährt oder einen sehr stark ausgedünnten Fahrplan hat oder in diesen ländlichen Gebieten teilweise auch die Busse nicht einen dorthin bringen, wo man in eine Bahn einsteigen kann. Dazu sind sie auch überfüllt. Wir haben hier das Thema, dass wir, wenn wir 5% allein nur den ÖPNV höher auslasten würden zur Rushhour, würde dieser zusammenbrechen und keiner könnte mehr zusätzlich mitfahren. Das musste man mal sehen. Und er ist auch sehr teuer geworden, der ÖPNV. Also das sind sicherlich die Umsteigethemen, die einmal natürlich dort reinspielen. Das andere ganz klar, warum soll das so werden? Die Grünen und auch die SPD bei uns hat ja eher das Thema verfolgt und auch wenn sie mit Repräsentanten von Greenpeace reden, nicht diese in Deutschland, ich sprach schon davon, 48 Millionen zugelassene Fahrzeuge zu ersetzen durch vollelektrische. Nein, sie wollen auch diesen Fuhrpark verkleinern. Ihnen schwebt so vor, dass nur noch etwa 50% Fahrzeuge überhaupt in Deutschland zugelassen sein sollen in Zukunft. Und worüber erreicht man das natürlich? Indem man den Individualverkehr weiter künstlich verteuert.
Wenn Sie mal Ihr Ohr an die Industrie legen, wie wird über diese Themen da gesprochen und welche Lösungen werden da gefunden?
Also eines ist mal klar, wenn Sie in Richtung Zoll angehen, ist es sicherlich das Thema, dass wir mit den von 10% auf 15% mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen können, meiner Meinung nach, weil 5% Erhöhung ist, glaube ich, vertretbar. Es schmerzt sicherlich auch, aber ganz ehrlich, wir sind da im etwas hochpreisigen Segment in Amerika unterwegs. Und wenn Sie selbst den europäischen Fahrzeugmarkt sehen, dass Sie im Schnitt normalerweise 2 Preiserhöhungen pro Jahr haben und die zusammen sicherlich 5% ausmachen, glaube ich, kann man das gut verkraften. Es ist aber sicherlich nachfragebedingt vielleicht ein leichter Einbruch in den USA zu sehen. Aber ich glaube, das lachende Auge ist und das Schöne dabei, wir haben eine Lösung. Sprich, wir eiern jetzt nicht mehr rum mit dieser Gefahr. Wenn es 25%, wenn es 15%, 50, 20, ich weiß nicht. 15 ist eine Geschichte, glaube ich, festgeschrieben, mit der die Automobilindustrie sehr gut leben kann. Auf der anderen Seite eben diese Nebenbedingungen, die Energie dort einzukaufen, das können natürlich Automobilhersteller von sich aus nicht beeinflussen. Ich glaube, das ist etwas, da werden wir noch auf die Lösungsvorschläge der EU, glaube ich, abwarten müssen, die uns dann in den nächsten Tagen erreichen.
Die US-amerikanische Kuh ist also möglicherweise vom Eis, aber wie steht's um die chinesische Kuh? Wir hören von massiven Absatzproblemen deutscher Autohersteller in China. Zur gleichen Zeit kommen chinesische Modelle immer mehr auf den Markt und es werden sogar Fabriken gebaut in der Europäischen Union. Das heißt, die EU könnte sich nicht mal mehr mit Zöllen gegen chinesische Autobauer wehren. Also wie sehen Sie diese chinesische Frage?
Auch das ist richtig, aber die Chinesen müssen teilweise noch nicht mal Fabriken in Deutschland oder in Europa bauen. Es gibt genug Fabriken, die mittlerweile zum Kauf stehen. So in Deutschland wie auch im europäischen angrenzenden Ausland, die mittlerweile auf dem Markt sind, die man umrüsten könnte. Das ist also auch durchaus eine Möglichkeit. Aber was der Chinese, glaube ich, beim Markteintritt in der EU absolut unterschätzt hat, ist, und der deutsche Markt ist eigentlich der schwerste fast in der EU, weltweit sind die zwei schwersten Märkte eigentlich die USA und Deutschland. Das muss man eindeutig sagen, weil die Kunden ganz spezielle Anforderungen haben. Der amerikanische ist auch anders als der deutsche. Sie haben das Thema Händlernetz total unterschätzt. Sie haben vernachlässigt, am ihr Markteintritt ein After-Sales-Konzept aufzubauen, sprich, Sie sehen ja selbst, es wurde uns immer gesagt, wir können ja ruhig den Namen nennen, Tesla ist so erfolgreich in Deutschland gewesen. Jetzt hat Volkswagen seine Hausaufgaben gemacht, hat ansprechende Fahrzeuge im Elektrobereich auf den Markt gebracht. Und dieses Händlernetz ist halt einfach nicht zu schlagen. Das muss man mal ganz klar sagen. Das sind unglaubliche Vorteile, die sie haben. Und das ist das, was die Chinesen in den letzten 2-3 Jahren definitiv versäumt haben. Auch da steuern sie dagegen an, aber sie sind natürlich auch hier sehr hochpreisig erstmal eingestiegen. Sprich, die günstigen Preise, die stark subventionierten, die sie in ihrem Heimatland den Kunden anbieten, haben sie hier den deutschen Kunden oder den europäischen Kunden noch nicht angeboten. Ich will sagen, sie versuchen hier wirklich im Bereich 70, 80, teilweise 100.000 Euro mit Fahrzeugen den Markteintritt erfolgreich voranzutreiben. Nur leider scheitern sie. Bestimmte Hersteller haben hier teilweise im vergangenen Monat mal gerade, ich würde mal sagen, können schon homöopathische Dosen von 50 oder 100 Autos verkauft. Das ist lächerlich, ja. Also sie verbrennen im Augenblick sehr, sehr viel Geld, um den Markteintritt hier zu schaffen. Und ja, man könnte die Zölle natürlich umgehen, indem sie hier Produktionen aufbauen, aber auch da wird der chinesische Staat extreme Summen hier noch investieren müssen. Ob das dann am Ende wirklich erfolgreich ist, bleibt abzuwarten.
Volkswagen hat angekündigt, bis 2030 35.000 Arbeitsplätze abzubauen. Auch die anderen Automobilbauer haben ähnliche Ankündigungen getroffen. Worauf müssen wir uns denn da einstellen, auch was die Zulieferer angeht?
Es sind sicherlich die Effizienzen, die hier im europäischen Markt, glaube ich, nicht vergleichbar sind mit dem, was sie in China erleben. Also ich reise nach China seit 30 Jahren, habe den Aufbau dort wirklich miterlebt. Sie sind viel effizienter. Das andere Thema auch Genehmigungsverfahren für Fabriken. Wir bauen innerhalb von 18 Monaten ein Werk in China. Da haben sie in Deutschland noch nicht mal die Bauvoranfrage durch. Ich spreche nicht von der Baugenehmigung, ich spreche von der Bauvoranfrage. Und dieses Werk ist für einen Output zwischen 150 oder 300.000 Einheiten pro Jahr ausgelegt. Der andere Punkt ist wirklich, dass wir teilweise Dinge sehr ja akribisch auch gemacht haben. Das heißt, die Qualität der Autos ist natürlich bei uns ganz hervorragend. Das muss man nach wie vor sagen. Wir sind dort wirklich führend. Dafür braucht man auch ein paar Leute mehr, gar keine Frage. Aber wir haben natürlich verwaltungstechnisch auch einen riesen Wasserkopf teilweise geschaffen. Ich würde sagen, nicht unbedingt in der Entwicklung der Fahrzeuge. Auch da kann man schneller werden, aber das hat auch eine gewisse Preisstabilität auf dem Gebrauchtwagenmarkt für die Kunden gebracht und auch Sicherheit gebracht. Aber eindeutig, wir haben hier, glaube ich, sehr, sehr große Verwaltungsthemen, aber die auch daher rühren, weil wir eine sehr hohe Dokumentationspflicht haben, was die EU und auch was die Bundesregierung, aber vor allem die EU vorgibt. Und wenn Sie jede einzelne Schraube, wo die herkommt, quasi nachweisen müssen, wenn Sie hier bestimmte Auflagen immer wieder prüfen müssen, das erfordert halt einfach sehr, sehr hohen personellen Aufwand. Und das sehen Sie, ist in China, erlauben Sie mir das Wort, schlanker, leaner aufgestellt. Ja, die haben ein Ziel und das wird mit aller Macht verfolgt. Und bei uns guckt man eher links, rechts und was können wir noch für Sachen einbauen. Das ist der Punkt. Und wenn Sie sehen, mit wie viel Personal, nicht nur China, auch in Japan, ähnliche Stückzahlen produziert werden wie in Deutschland oder höhere Stückzahlen mit bedeutend weniger Leuten, dann glaube ich, muss man wirklich sagen, ja, die fetten Jahre sind vorbei. Und Leute, die jetzt noch über die 4-Tage-Woche nachdenken, wenn selbst Griechenland mittlerweile bei uns die 6-Tage-Woche eingeführt hat, muss man sagen, wir haben auf hohem Niveau gelebt und müssen wahrscheinlich den Gürtel da mal etwas enger schnallen und etwas effizienter, aber auch zügiger anfangen zu arbeiten.
Porsche und Mercedes haben massive Gewinneinbrüche von rund 70% verkündet. Über die Zahlen des ersten Halbjahres und die Gründe sprachen wir mit Lutz Leif-Linden, Präsident des Automobilclub von Deutschland. Vielen Dank.
Herr Golme, vielen Dank, dass wir die Chance hatten, uns dazu zu unterhalten.